das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
I mean, it's a really fascinating universe that the Islamic State built of itself.
Sie haben vor ein paar Minuten einen neuen Nasheed veröffentlicht.
Well, they just released a new Nasheed a few minutes ago, which I haven't listened to yet, so. It's better than the French one they released the other day.
Der ist besser als der französische neulich.
This is called the Nasheed. It's essentially an a cappella chant.
Das ist ein Nasheed, eine Art a cappella Gesang, wie ihn salafistische Dschihadisten mögen.
Tragedy and fear in Istanbul, minutes into the new year. At least one gunman is said to have shot a police officer.
Wenige Stunden nach dem Bombenattentat in Ansbach. Ermittler durchsuchen eine Asylunterkunft.
A bloody Monday in Saudi Arabia.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida.
Wenn man mich fragen würde, seit wann haben Sie mit Gewalt zu tun oder wann hat es bei Ihnen angefangen, würde ich sagen, seit ich denken kann.
Gerade deswegen ist es wichtig, in solchen Situationen dann auch einen erkannten organisatorischen Zusammenschluss zu zerschlagen.
It's never been cheaper, easier or quicker to communicate en masse.
Massenkommunikation war nie billiger, einfacher und schneller. Diese Bewegung macht sich einfach moderne Kommunikation zunutze.
Wir marschieren in der Schlacht im Berg und Tal.
Terrorwarnung.
Für Frieden dieser Umma gibt es keine Wahl.
Über IS-Rückkehrer und die Grenzen der Sicherheit.
Wir bezeigen nur ein Gott auf dieser Welt.
Ein Feature von Tom Schimek.
La ilaha illallah, der alles hier lenkt.
Manche sagen, Terror ist zugespitzte Kommunikation.
Guten Morgen, es ist schon Mittag. Es ist schon Mittag. Der Islamische Staat ist schon längst Realität geworden. Auf was wartet ihr denn noch? Auf was wartet ihr denn noch?
Man kann Terrorismus recht genau definieren als eine Gewalttat, die einen starken symbolischen Gehalt hat und über die Medien an ein Publikum vermittelt werden soll, wobei vor allen Dingen die politischen Gegner Angst und Schrecken erfahren sollen und die politischen Freunde Sympathie erleben sollen,
sagt die Historikerin Carola Dietze. In ihrem Buch »Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA« schaut sie anderthalb Jahrhunderte zurück.
Die Grundüberlegung ist, dass es Terrorismus eben nicht gegeben haben kann, bevor es Massenmedien und eine Massenöffentlichkeit gab.
Terror funktioniert nicht, wenn niemand von ihm erfährt.
Denen geht es nicht um den Anschlag als solches, sondern es geht ihnen darum, wie reagiert die Gesellschaft auf den Anschlag.
Terror will wirken.
Es ist ja nicht so, dass der Islamische Staat Kriegsschiffe hat oder Panzer, mit denen er Deutschland erobern wollte. Das ist ja letztlich eine Art der psychologischen Kriegsführung. Es geht darum, unsere Einstellungen und unsere Wahrnehmungen zu manipulieren.
Angst, 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 Angst.
Kapitel 1.
Camping im Kalifat.
Der Aufstieg des IS.
Wir haben uns entschieden. Wir haben uns schon längst entschieden für Allah und seinen Gesandten und das Leben nach dem Tod.
Der IS, auch Daesh genannt, entstand vor 10 Jahren im Irak. Ein Spross von Al-Qaida, der bald zum Islamischen Staat im Irak und in Syrien heranwuchs. Kurz ISIS.
Und das Leben nach dem Tod.
Das ist ja das Neue beim Islamischen Staat im Vergleich zu Al-Qaida, dass der Islamische Staat zumindest zeitweise erfolgreich diese Utopie aufgebaut hatte. Sagen konnte, hier gibt es einen Ort, da könnt ihr hinkommen und da könnt ihr am Aufbau einer neuen Gesellschaft mitwirken. In 1000 Jahren werden die Geschichtsbücher noch von den mutigen jungen Männern reden, die am Aufbau dieser Gesellschaft mitgewirkt haben.
London, King's College, ICSR.
Internationales Zentrum für die Erforschung von Radikalisierung und politischer Gewalt.
Terrorforscher Peter Neumann und seine Mitarbeiter bevölkern eine schmale Zimmerflucht. 2012 stellte einer der Doktoranden fest, dass junge britische Muslime nach Syrien gehen.
Und die auch dort weiter im Internet aktiv sind, also weiter ihre Facebook-Profile bestücken, weiter tweeten, weiter auf Instagram aktiv sind.
Das ist ein Archiv von Facebook-Konversationen von britischen Kämpfern. Sie diskutieren ziemlich offen darüber, was sie so machen im Islamischen Staat, wo sie wohnen und ob man sich treffen könnte.
Die Wissenschaftler begreifen schnell, hier entsteht etwas ganz Neues.
Die haben praktisch von der Front ihr Tagebuch weitergeschrieben.
Sie sichern alles verfügbare Material, versuchen Kontakt aufzubauen, über Facebook, über WhatsApp.
Wir haben mittlerweile eine Datei mit 750 Online-Profilen von diesen ausländischen Kämpfern aus Europa. Und mit ungefähr 120 haben wir online auch gechattet, also zum Teil auch eben über Monate.
Das wurde manchmal richtig intensiv.
Wir sind dann auch zur Feldforschung ins Grenzgebiet in die Türkei gefahren, nach Antakya, Rehanli und Kilis, und haben uns mit einigen von denen auch persönlich getroffen.
Lieber Bruder, du bist ein Gefangener im Käfig. Ein Käfig voller Schlangen, das bedrückt dich. Der Scheitan ist hartnäckig und das tagtäglich. Du willst raus, es geht nicht, denn die Sicht ist neblig. Doch ich seh dich, es zerfrisst dich innerlich. Der Teufel kommt listig und vernichtet dich selig. Verteidige dich, indem du dich nach Mekka richtest und dich ausführlich mit dem Koran beschäftigst. Schätze den Wert deines Lebens, fang an zu leben. Bitte um Vergebung und du lernst zu vergeben. Die Lücke in deinem Leben ist ein Gefühl deiner Seele. Pflege deine Gebete und du bist ein freies Wesen. Was auch immer geschah, Allah ist immer da. Leidet der Bruder, leidet die Umma.
Im Januar 2014 erobert ISIS Raqqa, ihre neue Hauptstadt. Im Sommer 2014 Tikrit und Mossul, wo sich Abu Bakr al-Baghdadi zum Kalifen ausruft.
Sein Islamischer Staat kontrolliert im Herbst 2014 über 200.000 Quadratkilometer an Euphrat und Tigris.
Ein Reich vom Kaliber Großbritanniens, bedeckt mit reichlich Sand.
Besiedelt von etwa 10 Millionen Bürgern.
Der IS rekrutiert in aller Welt.
Das ist natürlich für jemanden, der aus einem Vorort von Paris kommt, der weiß, dass er in der französischen Gesellschaft im Prinzip keine Chance hat, auch etwas unglaublich Attraktives, dorthin zu gehen und von 0 auf 100 zum Helden zu werden, zur Elite zu gehören, Macht zu haben, Stärke zu haben, ein unglaubliches Abenteuer zu erleben.
Camping im Kalifat. Der IS, das bedeutet nun Terror plus Territorium. Er stilisiert sich zum Brand, zur Marke, wie Coca-Cola oder McDonald's. Bis Ende 2016 sind allein aus Deutschland über 800 Männer, Frauen und Kinder nach Syrien ausgereist. 140, schätzt das BKA im Sommer 2016, seien in Syrien oder im Irak bereits gestorben.
Aus der ganzen EU kamen gut 4.000. Insgesamt sind in Syrien im Oktober 2016 nach US-Schätzungen an die 40.000 Foreign Fighters aus 120 Ländern aktiv. Allahu Akbar!
Ja, so leben wir hier.
My name is Charlie Winter. I'm a senior research fellow here at ICSR.
Der junge Forscher steckt tief in der Welt des Terrors.
I like Arabic.
Seit 3 Jahren erkundet er die Propaganda des IS. Ständig gongt seine Inbox, meldet neue Videos, Fotos, Nachrichten, Lieder. Winter sammelt alles.
I mean, I've got tens of thousands of items on my computer from just the last 12 months.
Ich habe hier zehntausende Sachen auf dem Rechner, von blutrünstigem Zeug, Hinrichtungen und so, bis zu Fotos von glücklichen Kindern, Küken und Pferden. Sie stehen auf Pferde.
Lots of horses. They like horses.
Winter misst sozusagen das Fieber an der Front.
Absolutely, yeah. If I just take you to the.
Er zeigt Fotos vom Dezember 2015. Viel Militär. Showing a
Katyusha rocket being fired. Hier werden Katyusha-Raketen abgefeuert. Das ist eine Selbstmordoperation. Aber guck mal hier, Sonnenaufgänge, fliegende Vögel. Und hier posieren zwei Typen in Kampfmontur mit einem Granatwerfer vor einem hübschen Anwesen. Das sind Ingimas-Kämpfer.
Die moderne Variante des Kamikaze-Kriegers.
Sie legen einen Hinterhalt oder infiltrieren ein Gebiet mit leichten Waffen, bringen so viele Menschen wie möglich um und jagen sich zum Schluss selbst in die Luft. Sie haben diese sehr einfühlsamen, sehr plastischen, utopischen Szenen, wo sie die Helden des Kalifats vor dem Kampf zeigen.
Charlie Winter lehnt sich zurück.
Ich bin total fasziniert davon. Es zeigt so viele Facetten. und öffnet ja auch eine Flanke, weil der IS eine derart kommunikative Organisation ist. Wenn man das auseinandernimmt, kann man viel darüber lernen, worin ihre Attraktivität besteht und wie sie ihre Unterstützer in der ganzen Welt bei der Stange halten.
Inzwischen schottet sich der IS ab. Telegram ist die Plattform der Wahl. Verschlüsselt mit programmierbarer Selbstzerstörung. Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft löschen illegale Hasspostings schneller. Winter gilt als Spion. Seit Jahren arbeitet er an einem Organigramm der IS-Propaganda. Es zeigt ihre vielen Unterabteilungen und Stiftungen, ihre Radiosender und Publikationen, ihre Büros von Westafrika bis zu den Philippinen.
Ich denke, alles geht ans zentrale Medienbüro, bevor es verbreitet wird. Nur so können sie ihre Marke so straff führen. Ich finde es wirklich sehr überraschend, dass das IS-Narrativ so stimmig bleibt, obwohl das Material aus 38 Quellen in aller Welt stammt.
Der IS sei darin wirklich sehr gut, sagt Charlie Winter. Was wir kaum wahrnehmen, es trifft die halbe Welt. In den Top 10 der vom globalen Terror geplagten Nationen findet sich kein westliches Land. Dort stehen
der Irak, Afghanistan, Nigeria, Syrien, Ägypten, der Jemen, der Sudan, Somalia, Libyen, Thailand.
Selbst Israel rangiert auf dem Global Terrorism Index erst auf Platz 24. Der erste Staat Westeuropas ist auf Platz 27, Großbritannien. Die meisten Terroropfer sind Muslime.
Kapitel 2.
Schläge.
Die Kultur der Gewalt.
Mikrofon.
Hallo. Der Mann, nennen wir ihn Hamid, galt selbst einmal als Terroristenanwärter.
Keine spricht vier Sprachen. Polnisch, Deutsch, Arabisch, Türkisch.
Jetzt hockt seine kleine Tochter auf seinem Schoß, spielt mit einem Schokobonbon.
Bin mit 2 Jahren 1989 mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen, waren dann in einem Asylheim ein paar Jahre und dann sind wir von da in einer Stadt gebracht worden. Und da bin ich halt mehr so unter meinen Landsleuten groß geworden, halt Araber. Und hat sehr, sehr früh angefangen mit Schlägereien, weil ich das halt nur so gelernt habe, auch von zu Hause. Also Schlagen war völlig normal.
Ein geschlagener Schläger. Früh landet er im Knast, lernt dort einen Afghanen kennen.
Der war immer fröhlich, sein Gesicht hat immer gestrahlt.
Als Hamid erfährt, dass der schon 6 Jahre saß, war er perplex.
Und dann sagt er, das ist der Islam. Das ist mein Glaube, der mich so macht.
Ein Vorbild.
Das wollte ich. Ich wollte mit der Situation klarkommen und halt.
Sich in den Griff kriegen.
Hab also 5-mal am Tag gebetet. Es wuchs ein langer Bart. Mehr wusste ich eigentlich nicht.
Kein Alkohol, keine Drogen, keine Sünden, denkt er sich. Dann gibt's auch keinen Ärger. Falsch gedacht.
Ich selber habe nur gemerkt, dass man mir alles ablehnt. Habe auch gemerkt, dass die Bediensteten Angst haben. Oder wenn die morgens zur Kontrolle kam, 6 Uhr morgens, halt Zellentür ging auf und ich war am Beten. Und das alles hat irgendwie dazu geführt, dass man von mir Angst hatte und mich als so herangehender Terrorist, Dschihadist gesehen hat.
Er hat die Kurve gekriegt, wirkt wie ein glücklicher Familienmensch. Der Vater, erzählt er, ging nie in die Moschee, aber Hamid musste hin. Bekam auch vom Hodja, dem Prediger, Schläge.
So habe ich immer den Islam im Kopf gehabt. Halt, ne? Ich werde auch in der Moschee gehauen. Und wenn ich da nicht mitmache, dann sagt er das mein Vater. Und da werde ich von ihm auch gehauen.
Seinen Glauben hat er sich erhalten. Es sei nicht der Islam, sagt er, sondern diese Kultur der Gewalt.
Ich habe mal meinen Vater gefragt und er konnte mir keine Antwort geben, weil er das auch nicht anders bekommen von seinem Vater. Er kannte nicht das Reden, das, was ich heute mit meinen Kindern mache, mit dem Spielen.
Das ist ein sehr gutes Beispiel einfach für sehr extrem gut gelungene und gut aufgemachte Propaganda, wie sie der IS eben verbreitet. Ein Video, das ja, Schreckensszenen des Krieges zeigt, auf IS-Gebiet, eingestürzte Häuserzeilen, verletzte und getötete Kinder vor allem, kombiniert mit einem Nasheed, was ebenfalls von Kindern gesungen wird.
Benam Timo Said, Islamwissenschaftler beim Hamburger Verfassungsschutz, hat über die Naschids promoviert. Die von den dschihadistischen Hymnen untermalten IS-Videos zeigen viel Gewalt, auch um die eigene Brutalität zu rechtfertigen.
Ich glaube, Naschids spielen eine ganz essentielle Rolle, um eine Subkultur zu schaffen und zu prägen.
Sie mobilisieren, schaffen ein Wir-Gefühl,
um Gruppensolidarität herzustellen, die eigene Stärke zu besingen, damit Angst wegzusingen quasi. Ja, fachlich ist das hervorragend gemacht und die Medienmacher des Dschihadismus haben das perfektioniert.
Seit über 30 Jahren. Es fing mit Kassetten an. Schon Bin Laden sagte, der Kampf wird zu 90% über die Medien entschieden. Es gibt Klagelieder, Kriegslieder, Loblieder, viel Gemetzel, viel Gefühl.
Gerade wenn man sich auch anschaut, was für Menschen derzeit Anschläge begehen, dann sind das nicht unbedingt die Intellektuellen. Das heißt, wir haben es hier nicht mit Leuten zu tun wie in der RAF oder in den Roten Brigaden in Italien, sondern mit Menschen, die aus oftmals prekären Lebensverhältnissen auch stammen, die sich nicht unbedingt im Detail mit Ideologie auseinandersetzen, sondern auf einer ganz anderen Art und Weise abzuholen sind, nämlich auf der emotionalen.
Kapitel 3:
Die Mühen der Ebene.
Der Staat und seine Gefährder.
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
Oh my god.
It looks like it's out of a Schwarzenegger flick.
It doesn't look real.
Wow.
At the top of the World Trade Center.
Anfang der 1980er Jahre beginnen in Afghanistan Freiwillige gegen die Rote Armee der Sowjetunion zu kämpfen. Bewaffnet und geschult auch von der CIA. Bald taucht dort auch ein reicher Saudi namens Osama bin Laden auf. Ein Baulöwe, der Geld und Krieger für Afghanistan mobilisiert. 1988 gründet er Al-Qaida.
1993, der erste Anschlag auf das World Trade Center in New York.
1996 sterben 19 US-Soldaten in den Qubar Towers in Saudi-Arabien.
1998 Attentate auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam.
2000 dann der Anschlag auf das US-Kriegsschiff USS Cole im Jemen.
Am 11. September 2001 schaffen 19 gebildete, gut situierte junge Männer das bis heute mächtigste Symbol des Terrors. Sie bringen die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Center zum Einsturz und entzünden das Pentagon. Mutmaßlich 7 der Täter hatten in Hamburg gelebt. Darunter 3 der 4 Selbstmordpiloten. Von da an lautet das polizeiliche Fahndungsraster:
Islamischer Glaube, technisches Studienfach, betont unauffällige Lebensführung.
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Innenminister zur Verhinderung der Ausreise von gewaltbereiten Salafisten hat durchgezählt.
Anfängliche Radikalisierungsfaktoren sind
30% Freunde, 23% Moscheen, 18% Internet, 17% Koranverteilung, 15% Islamseminare und 10% Familie.
Das Gros der Radikalisierten, sagen alle Studien, sei salafistisch orientiert, männlich, unter 30.
Eine Auswertung von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz aus dem Jahr 2016 über fast 800 Ausreisende aus Deutschland besagt:
Der Altersdurchschnitt betrug 25,8 Jahre.
61% wurden in Deutschland geboren.
62% waren deutsche Staatsbürger.
66% hatten bereits eine Polizeiakte.
Gut ein Fünftel war weiblich.
Polizei und Verfassungsschutz sollen alle Gefährder im Blick behalten.
Im Januar 2017 zählt das BKA insgesamt 549 islamistische Gefährder, also Personen, bei denen
bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen würden.
Hinzu kämen rund 360 sogenannte relevante Personen,
die bei Anschlägen als Helfer fungieren könnten.
Allerdings sollen sich nur etwa die Hälfte der Gefährder im Land aufhalten und etwa 80 sind in Haft. Bleiben ca. 200. Der Aufwand ist trotzdem immens.
Also eine Rundumüberwachung bis heute rund um die Uhr, da können Sie davon ausgehen, dass ungefähr 3 Teams damit beschäftigt sind. Wenn Sie jetzt überschlagsweise von 10 Personen pro Team ausgehen, dann sind es 30 Personen, die da rund um die Uhr beschäftigt sind.
Wolfgang Schütz, Leiter der Observation beim Bayerischen Verfassungsschutz. Schütz ist der Arbeitsname. Nach Dienstschluss heißt er anders. 30 Beamte pro Nase? Das würde bei 200 als besonders gefährlich eingestuften Personen schon den Dauereinsatz von 6.000 Beamten bedeuten. Selbst in großen Bundesländern, sagen Experten, können maximal 10 Personen rundum observiert werden.
Also wenn der mit der U-Bahn fährt, dann fährt man auch mit der U-Bahn. Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann fahren wir auch mit dem Fahrrad. Und wenn er mit dem Auto unterwegs ist, dann bewegen wir uns mit dem Auto hinten noch.
In Berlin etwa, wo derzeit angeblich gut 70 Gefährder leben, soll die Polizei über 8 sogenannte mobile Einsatzgruppen verfügen, die solche Personen überwachen und im Ernstfall auch eingreifen können.
Das reicht für knapp 3 Verdächtige.
Oder wir ziehen den Kreis etwas weiter, würde ich mal sagen.
Verfassungsschützer sind notorisch öffentlichkeitsscheu. Schon das Ansinnen, mehr über ihren Beschattungsalltag zu erfahren, löst bei diversen Ämtern Entsetzen aus. Doch in Bayern ist man bereit, zumindest am Telefon, von den Mühen der Ebene zu erzählen.
Also man braucht schon natürlich für diese Arbeit eine gewisse, sage ich mal, Frustrationstoleranz. Also man muss schon mal aushalten können, ein paar Tage oder ein paar Stunden vor einem Objekt zu stehen, ohne dass sich irgendwas rührt.
Das BKA fordert schon lange einen Masterplan für den Umgang mit islamistischem Terror. Bei der Justiz türmen sich die Verfahren. Die Polizei wirkt überlastet. Der Verfassungsschutz rennt tausenden Salafisten hinterher.
Ich kann Ihnen sagen, dass wir mehr als 50% unserer Gesamteinsatzstunden im Bereich islamistischen Terrorismus ableisten.
Es sind längst nicht mehr nur ideologisch Überzeugte, sagen Forscher wie Strafverfolger. Abenteurer und Mitläufer schließen sich an, sagt Daniel Heinke, Chef des Landeskriminalamtes Bremen. Und immer mehr Ganoven.
In der Vergangenheit war das eher unüblich. Jetzt zielt der Islamische Staat und verwandte Gruppierungen ausdrücklich darauf ab, auch solche Leute für sich zu gewinnen, die ursprünglich überhaupt gar keine religiöse Ausrichtung hatten.
In Frankreich, Belgien, Deutschland, überall wird eine wachsende Zahl von Terroristen mit langem Vorstrafenregister beobachtet.
Die haben schon mal eine Waffe in der Hand gehabt, die haben schon mal Menschen geschlagen, die haben schon mal Menschen richtig schwer verletzt, so wie es bei mir war. Ich habe mich geschlagen, für mich war das völlig normal.
Meint Hamid, der Ex-Gefangene, der fast zum Islamisten geworden wäre. Manche suchten die zweite Chance für ein verpfuschtes Leben.
Viele sagen, okay, ich habe hier nichts geschafft, ich habe in meinem Leben versagt, bin im Gefängnis gelandet. Was habe ich hier noch zu suchen? Was kann mir das Land hier noch bieten? Nichts. Und dann hat man so eine Vorstellung, okay, wenn ich da bin, werde ich vielleicht General oder werde ein Oberoffizier oder werde was Wichtiges. Da habe ich nochmal eine Chance, eine Neugeburt sozusagen.
Kapitel 4.
Mannsbilder.
Aufstieg einer Jugendkultur.
An die Brüder, an die Löwen des Islams in Deutschland und Österreich. Wie kann es sein, dass eure Schwestern in Deutschland und Österreich entblößt werden? Wie kann es sein, dass eure Schwestern in den Gefängnissen kommen und ihr seht zu und sitzt und macht gar nichts? Meine Geschwister, entweder schließt euch hier den Mujahideen an oder führt den Dschihad in Deutschland und Österreich durch.
In der IS-Propaganda siehst du immer diese bewaffneten Männer auf Geländewagen, die Haare wehen im Wind, fast wie in Rap-Videos. Das findet sich auch in der neonazistischen und neofaschistischen Propaganda. Muskelbepackte, tätowierte Männer, Typen, mit denen man nicht in eine Kneipenschlägerei geraten möchte.
Wahre Männer, große Posen.
You are talking to Dr. Erin Marie Saltman, and I am a senior researcher at the Institute for Strategic Dialogue.
Erin Saltman, Anfang 30, hochgewachsen, sehr fokussiert. Laut Selbstauskunft ein Kind kalifornischer Hippies. Sie hatte über die Rechten in Ungarn promoviert, bei denen sie sich einschlich. Ein Erlebnis, das sie mit den eigenen Stereotypen konfrontierte. Rechtsradikale, berichtet Saltman, könnten ganz reizend sein.
Where you'd love to think that they are irrational, stupid, uneducated, impoverished.
Du möchtest gerne glauben, dass sie dumm, irrational, ungebildet und ärmlich sind. Tatsächlich sind viele sehr freundlich, großzügig und teilnahmsvoll mit den eigenen Leuten. Auch lustig, mit einer interessanten Popkultur, sehr einnehmend.
Geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben.
Meine lieben Geschwister im Islam, wandert aus, kommt nach Hause, wenn ihr wollt. Das ist euer Zuhause.
Es wirkt wie eine Bewegung, eine Gegenkultur, eine neue Heimat. Benam Said vom Hamburger Verfassungsschutz meint, es geht immer darum, sich neu zu entwerfen.
Ja, die Hinwendung zum Salafismus und dann eben auch zur militanten Ausprägung, dem Dschihadismus, ist ja immer eine Art Neuerfindung des Ich. Und mit dieser Neuerfindung des Ich und der 180-Grad-Wendung im eigenen Leben geht natürlich auch die Übernahme einer neuen Kultur einher.
Völlig einverstanden. Ich glaube, Dschihadismus und der Islamische Staat sind die Gegenkulturbewegungen dieser Generation. Da sind eine Menge Leute, die nach einem Lebenssinn suchen. Ihre Antwort finden sie in gewalttätigem Extremismus.
Der auf einmal schrecklich nett daherkommt, findet Aaron Saltman.
Daesh hat die Rekrutierung für den islamistischen Extremismus verändert, indem sie den Kämpfern ihren eigenen sozialmedialen Raum gab. Und plötzlich sehen wir den Dschihadisten nicht mehr als gruselige, dunkle, furchteinflößende Figur, sondern sitzen bei ihm in der Küche und sehen, was er zum Abendbrot isst. Wir ziehen mit ihm aufs Schlachtfeld. Das vermenschlicht ihn.
Kapitel 5.
Mach dein Herz auf.
Radikalisierung und wie man sie vielleicht verhindern kann.
Am 11. März 2004 kommt der islamistische Terror nach Europa. Mit den Zugbomben in Madrid.
191 Tote, fast 2000 Verletzte.
London im Jahr darauf, Anschläge auf 3 U-Bahnen und einen Bus.
4 Selbstmordattentäter töten 52 Menschen.
In Deutschland werden mehrere Versuche vereitelt.
2004 werden 4 Männer verhaftet, die Attentate auf jüdische Einrichtungen in Düsseldorf und Berlin planten.
2006 scheitern 2 Anschläge auf Regionalzüge von Köln nach Koblenz und Hamm. Wegen technischer Fehler im Zündmechanismus.
2007 wird die Sauerland-Gruppe ausgehoben. 4 in pakistanischen Lagern ausgebildete Männer, die in Deutschland Autobomben zünden wollten.
Der Tipp kommt von der NSA. Via CIA, BND und Verfassungsschutz. 500 Beamte sind im Einsatz. Eine Bewährungsprobe auch für das Ende 2004 geschaffene GTAZ. Das gemeinsame Terrorabwehrzentrum in Berlin-Alt-Treptow, wo Abgesandte von BKA, Bundespolizei, Bundesamt für Verfassungsschutz, BND, MAD, Zoll, Generalbundesanwalt, Flüchtlingsbundesamt und sämtliche Verfassungsschutz- und Kriminalämter der Länder zusammenarbeiten, um die Terrorlage ständig zu bewerten. Insgesamt 40 Behörden.
Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach Aret Uka des zweifachen Mordes und dreifachen Mordversuchs für schuldig.
Im März 2011 erschießt der Attentäter Aret Uka am Frankfurter Flughafen 2 US-Soldaten und verletzt 2 weitere. Der Albtraum der Terrorfahnder. Ein Selbstradikalisierter, ein einsamer Wolf, der solo handelte, ohne Kontakte. Es ist
der erste dschihadistische Anschlag auf deutschem Boden.
In Frankreich und Großbritannien gibt es 2012 und 2013 mehrere Anschläge auf Soldaten.
Außerdem auf eine jüdische Schule in Toulouse, eine israelische Reisegruppe im bulgarischen Burgas und 2014 das jüdische Museum in Brüssel.
Im Januar 2015 folgen in Paris die Anschläge auf das Satireblatt Charlie Hebdo und einen koscheren Supermarkt.
Im Februar dann ein Doppelanschlag auf ein Kulturzentrum und eine Synagoge in Kopenhagen.
Im November wieder in Paris eine ganze Anschlagsserie mit Bomben und Gewehren. Auf Cafés, Restaurants, das Stade de France und den Konzertsaal Bataclan mit 130 Toten.
Im März 2016 sterben in Brüssel im Flughafen und in einer U-Bahn 32 Menschen.
Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, werden auf der Strandpromenade von Nizza 86 Menschen mit einem LKW getötet.
You don't need a gun or a bomb. As we saw in Berlin, you just need a truck.
Politologen, Soziologen, Kriminologen, Psychologen, Historiker. Weltweit versuchen Terrorforscher mehr zu verstehen. Überall wird analysiert, strukturiert, konferiert. Wie entsteht Terror? Wer ist anfällig für diese Ideologie? Welche Gegenmaßnahmen sind effektiv? Gibt es tatsächlich diesen Prozess der Blitzradikalisierung?
Gibt es nicht. Diese Turboradikalisierung gibt es nicht.
Meint auch Sozialarbeiter Mücke. Um Menschen zu manipulieren, braucht es immer einen Beziehungsaufbau. Ist es vielleicht doch das Internet?
You don't go online shopping for shoes and accidentally become a jihadist.
Du guckst nicht online nach Schuhen und wirst aus Versehen ein Dschihadist.
That first spark
der erste Funke der Radikalisierung geschieht fast immer, wenn nicht sogar immer, offline. Erst später wird man in ein Online-Netzwerk eingeführt, das den Prozess unterstützt und fördert.
The Islamist extremist movement online has created a virtual caliphate.
Der Kern, glaubt Saltman, sei immer eine fragile, ungesunde Identität, die Abgrenzung braucht, die den anderen alles Böse zuschreibt und sie in Wort und dann auch in Taten entmenschlicht, die keine Grautöne mehr erträgt, nur das blütenweiße Wir und das pechschwarze Fremde.
So how do we define ourselves? What is the difference between myself versus someone that's not in my in-group? How we identify ourselves is not actually usually by who we are, it's by who we say that we're not.
Was ist der Unterschied zwischen mir und denen, die nicht zu meiner Gruppe gehören? Wir definieren uns meist nicht dadurch, was wir sind, sondern durch das, was wir behaupten, nicht zu sein.
Psychologen sprechen von einer negativen Defensividentität.
Also es war eine muslimische Frau verpflichtend, seinen Niqab zu tragen.
Pierre Vogel ist nach Bremen gekommen. Der salafistische Prediger, ein ehemaliger Profiboxer, steht auf der Pritsche eines weißen Miet-LKW und spricht zu der Schar seiner Fans. Etwa 150 Männer und Frauen. Überwiegend sehr jung.
Der kann gut reden, ja.
Ja, ich finde auch, der kann auf jeden Fall gut reden. Ich weiß nicht, wie der selbst so tickt, so zu Hause oder so, oder im Kopf, aber das, was ihr ja sagt, ist ja nicht so schlimm, finde ich.
In sozialen Netzwerken verbreitet sich das halt.
Er sagt halt praktisch so die Wahrheit. Auch wenn ihm die Worte manchmal im Mund verdreht werden.
Also er redet also die Wahrheit und er weiß, dass er ist es nicht der Islam.
Ja, sehr gut. Ja, und die Leute müssen wissen, verschieden zwischen Islam und IS.
Viel Polizei hat den Platz hinter dem Hauptbahnhof mehrfach abgeriegelt. Jeder wird kontrolliert und abgetastet.
Wir müssen die Dawa in jedes Haus bringen. Wir müssen die Dawa überall hinbringen. Wir können keine Blockhütte im Wald bauen, wo wir Dawa draufschreiben und dann warten, bis irgendeiner sich verläuft.
Der rührige Konvertit Vogel, inzwischen 38, hat in den vergangenen 10 Jahren in ganz Deutschland Salafisten rekrutiert. Der YouTube-Star taucht in den Biografien etlicher IS-Immigranten auf. Ein enger Kumpel war der Dschihadist Sven Lau, Ex-Feuerwehrmann und Initiator der Scharia-Polizei in Wuppertal, der im Dezember 2015 verhaftet und 2016 in Düsseldorf angeklagt wurde. Auch Dennis Kuspert, der vom Gangster-Rapper Deso Dog zum IS-Schlechter Abu Talha al-Almani mutierte, genoss einst seinen Segen.
Mach dein Herz auf! Ist das Islam? Glaubst du wirklich, der Prophet hätte ein Kind geschlachtet? Und da hört man diesen Schwachsinn. Ja, unsere Kinder sterben auch. Ja, ich töte die Kinder in Nizza, weil die Kinder in Raqqa gestorben sind. Was ist das für ein Schwachsinn?
Als Bundesinnenminister habe ich heute die Vereinigung mit dem Namen Die wahre Religion verboten.
Jenen Verein, der beim Koranverteilen in deutschen Innenstädten immer wieder junge Leute für den Kampf rekrutiert haben soll. Kaum war er im November 2016 verboten worden, verteilten Vogel und seine Freunde Mohammed-Biografien. Doch der wendige Vogel predigt jetzt gegen den IS, gilt dort nun als Abtrünniger, als Imam des Unglaubens.
Aufgabe der Sicherheitsbehörden muss es sein, in bereits bekannten Bereichen des Extremismus sehr wachsam zu sein und zu sehen, welche Personen neu hinzukommen.
Man lerne ständig neu, sagt LKA-Chef Heinke.
Und dann muss man beobachten, wie diese Personen sich verhalten. Denn, um das auch deutlich zu betonen, eine tiefe Religiosität ist kein Grund für polizeiliche Beobachtung.
Ja, meine Damen und Herren, ich bin heute zu Gast bei der Landespolizei in Bremen.
Das Biotop Bremen gilt mit aktuell 360 vom Verfassungsschutz beobachteten Salafisten als Hotspot. Ähnlich wie etwa Dienstlaken-Lohberg, die Hildesheimer Nordstadt oder bestimmte Ecken von Berlin.
Genauso wenig wie es ein demografisches Profil des Terroristen gibt, gibt es auch einen klar definierten Radikalisierungsweg.
Es laufe nie nach Schema F, sagt der LKA-Direktor. Den typischen Terroristen gebe es nicht.
Dies ist eine Nachricht an unsere Geschwister in Deutschland. Schließt euch inshallah dieser Karawane an, bevor es zu spät ist.
Die Trainer wurden immer härter. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wurdest du bestraft. Dann kamen auch hohe Tiere zu uns, Leute, die früher bei Al-Qaida waren. Ein Saudi zum Beispiel, der mit Osama bin Laden früher zusammen war. Ihr müsst hören und gehorchen. Nur dann seid ihr erfolgreich.
Harry S. wuchs in Bremen auf. Seine Familie stammt aus Ghana. Er hatte Ärger mit Drogen und Kleinkriminalität, stellte sich große Fragen, konvertierte mit 20 zum Islam. Die Mutter schmiss ihn raus. Im April 2015 reiste Harry S. ins Kalifat. Obwohl die Behörden ihn auf dem Schirm hatten und seinen Pass einzogen. Harry S. wurde in einem Camp in der Nähe von Raqqa für eine Spezialeinheit ausgebildet.
Auf die Waffe wurde eine Münze gelegt. Wenn die Münze runterfällt, wirst du bestraft. Bei vielen ist die Münze runtergefallen. Die Leute mussten sich von Bergen runterschmeißen und rollen. Mit Wasser wurden sie bekippt, ausgepeitscht. Nachts wurden Rauchgranaten in die Gebäude reingeworfen. Ein Junge ist zusammengebrochen, ein anderer konnte nicht mehr aufstehen. Wurde an einen Pfahl gebunden. Er musste ins Gefängnis. Jeder, der aufgegeben hat, musste sich vor die Gruppe stellen und sagen, ich bin ein Aufgeber, ich bin ein Verlierer.
Harry S. hielt nicht lange durch, wurde krank und floh. Bei seiner Rückkehr im Juli 2015 wurde er am Bremer Flughafen festgenommen. Er gab viele Interviews, machte umfangreiche Aussagen bei Kripo, Bundesanwälten, Verfassungsschutz, über Standorte und Strukturen, Verbände und Befehlshaber. Die Protokolle füllen über 1000 Seiten. Die Aussagen spiegeln das Ringen eines Jungen, der über Jahre seinen Weg sucht, sich fängt und wieder verliert. Der viel liest, streitet, der Regeln folgen, einem Ideal treu sein will, dann wieder zweifelt.
Kapitel 6.
Mist, du kommst in die Hölle.
Prävention und Intervention.
Im Bereich Schule beispielsweise geht es nicht um Jugendliche, die wirklich salafistisch orientiert sind, sondern es geht um Meinungsmuster.
Man muss früh ran, meint der Bremer Sozialarbeiter David Aufsess. Denn aller Anfang ist Alltagskram. Die Schule, die Eltern, die Liebe, die Kohle, die Arbeit, das Erwachsenwerden. Alles kompliziert.
Da ist natürlich der Wunsch nach Vereinfachung und auch Sinnhaftigkeit in einer Welt, in der inzwischen vieles bröckelt und vieles in Frage gestellt ist, erstmal attraktiv.
Gefragt sind Zugehörigkeit und Struktur. Eine Richtschnur, ein Raster.
Und auch klare Verbote gibt und aber auch klare Dinge, die erlaubt sind. Also ein sehr enges Wertekorsett, in dem man sich bewegen kann.
Grenzen für eine entgrenzte Welt, die schon Kinder erreicht, weil
natürlich viele Kids einfach auch schon mit 7, 8 ein WLAN-fähiges Handy haben. Das heißt, es ist nicht überraschend, wenn Schüler einer 4. Klasse Propaganda des sogenannten Islamischen Staates auf dem Handy haben. Und damit müssen wir umgehen.
Terror mit Spaßfaktor.
Das haben dann alle in der Klasse. Es wird angeguckt und danach wird ein Manga geguckt oder danach wird ein anderer Comic geguckt. Das ist halt ein Teil sozusagen der Unterhaltungselektronik.
Sie werden immer jünger.
Bei der Hinwendung zur Szene ist das Altersspektrum in den letzten Jahren eigentlich immer wieder unterboten worden. Also es ging dann bis 11 Jahre runter. Eigentlich ist es manchmal einfach wirklich heftig und es ist erschütternd auch.
Und manchmal fast schon wieder komisch.
Wenn ein 15-Jähriger einem gegenüber sitzt und sagt, ich will 3 Frauen heiraten. 2 habe ich schon, die dritte lerne ich übers Internet kennen oder lasse sie mir aus der Türkei bringen. Da denkt man sich so, okay, alles klar. Also da kann man natürlich auch, und das ist eigentlich was glaube ich auch relativ wichtig ist bei aller Ernsthaftigkeit dieser Themen, dass man auch mit einem Augenzwinkern und mit Humor damit umgehen kann.
Ein Junge sagte ihm, du bist kein Moslem? Mist, du kommst in die Hölle.
Liebe Schwester, ich weiß, du würdest gerne weinen. Es sind harte Zeiten, du musst stark bleiben. Ich fühle dein Leiden, deine Seele will schreien. Denn es sind deine Schmerzen, die ich hier aufschreibe. Es ist dein Stolz, dein Hijab zu zeigen. Bewege dich mit, um dein Ziel zu erreichen. Du musst dich beweisen, indem du dich befreist. Sie wollen dich vertreiben, weil sie dich beneiden.
Immer mehr Mädchen sind dabei.
Like teenage twin sisters Salma and Zahra.
Wie die Zwillinge Salma und Sara Halane, die mit 16 aus Manchester gen Syrien reisten. Dort voll verschleiert posierten, mit schwarzer IS-Fahne, Handgranate und Kalaschnikow. Die Terror-Twins, wie der britische Boulevard sie taufte, heirateten junge Kämpfer. Als beide im Dezember 2014 innerhalb einer Woche Witwen wurden, twitterten sie:
Hoffentlich akzeptiert Allah ihn. Ich werde bald folgen.
Möge Allah meinen Mann akzeptieren. Ich bin glücklich, auserwählt zu sein.
So women especially were given a voice. There was female specific propaganda.
Frauen, sagt Erin Saltman, habe der IS sehr raffiniert angesprochen.
Really using a twisted subtext of feminism, if I'm honest.
Da war so ein verdrehter feministischer Subtext eingebaut.
Wir haben Miss Safia, wie gesagt, 7 Jahre alt. Und sie will Hijab tragen, aber noch trägt sie es nicht. Liegt das vielleicht daran, weil deine Lehrerin immer Theater macht oder so? Ja, weil meistens ist es so, ne? Meistens die Lehrerin, die sagen immer, das arme Mädchen, die wird bestimmt gezwungen. Oh. Aber Alhamdulillah, vielleicht kannst du das ja heute ändern. Guck, dann bist du die Erste bei dir in der Klasse, die mit Kopf drin in die Schule geht, oder? Du gehst ja schon in die Schule, ne?
Ja.
Ja, man merkt schon, du hast schon sehr viel...
Ich habe ein paar Mal Kopftuch angezogen.
Paar Mal, ja.
Im Netz kursiert ein altes Pierre-Vogel-Video, das ihn mit der kleinen Safia zeigt. Jener Safia S., die Anfang 2016 mit 15 versuchen wird, nach Syrien zu gelangen. Die Mutter holt sie aus der Türkei zurück. Am 26. Februar 2016 heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft,
bewaffnete sich die Angeschuldigte mit einem Gemüse- und einem Steakmesser und begab sich zum Hauptbahnhof. Als 2 Bundespolizisten auf Streifern ihr vorbeiliefen, folgte sie ihnen und provozierte eine Personenkontrolle. Dabei zog Safia S. das Gemüsemesser und stach einem von ihnen gezielt über der Schutzweste in den hinteren Halsbereich. Der Polizist erlitt eine lebensbedrohliche Stichwunde, die operativ behandelt werden musste.
Die zur Tatzeit 15-jährige Angeklagte griff den Polizeibeamten im Hauptbahnhof Hannover im Auftrag und unter Anleitung von Mitgliedern des Islamischen Staates an. Dies beweist Chatverkehr, den die Angeklagte in den Tagen vor der Tat geführt hat.
Sie haben mir gesagt, ich soll nach Deutschland zurückkehren. Damit mache ich Überraschung für den Ungläubigen.
Am 26. Januar 2017 verurteilte das Oberlandesgericht Celle Safia S. wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchten Mordes und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren.
Der IS hat nach unserer Erkenntnis in der Vergangenheit verschiedene Muster angewendet, um Attentäter entweder nach Europa und auch nach Deutschland zu schicken.
Anfang 2014 führte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe 5 Verfahren gegen mutmaßliche Islamisten und Rückkehrer aus dem Syrien- oder Irakkrieg. Im März 2015 waren es schon 68. Allein 2016 wurden rund 200 weitere Verfahren eingeleitet.
Im ersten deutschen IS-Prozess verurteilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main Ende 2014 den 20-jährigen Kreschnik B. zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten.
Ein blasser, dicklicher Junge stand da vor Gericht. Typ Mitläufer. Er hatte in Frankfurt in einem jüdischen Fußballverein gespielt. Er war 20, als er nach Syrien ging. Im Prozess sagte er oft,
»Weiß ich nicht.«
»Du bist jung, dumm und naiv«,
schrieb ihm seine Schwester.
Mit 25 wirst du das bereuen.
Die Gerichtsakten enthalten die Chatprotokolle.
Ich chille, gehe kämpfen, tu meinen Job für Allah.
Für 50 Euro sollen hängengebliebene Kinder Menschen umbringen.
Ich bin wegen meiner Religion hier. Im Koran steht, tötet sie, wo immer ihr sie findet.
Erzähl mir nichts vom Koran. Komm nach Hause.
Der IS-Rückkehrer ist zu differenzieren.
Präventionsprofi Thomas Mücke meint, man kann die Indoktrinierten da rausholen. Es muss nur rechtzeitig passieren. Auch Kreschnik B. war ein Kunde von ihm. Mücke arbeitet seit einem Vierteljahrhundert mit radikalisierten Jugendlichen. Er hat sich sogar den Koran drauf geschafft, obwohl er katholisch erzogen, überzeugter Atheist ist. Und genau studiert, wie Indoktrination funktioniert.
Terrororganisationen, extremistische Organisationen nehmen sich alles, was sie kriegen können. Also immer, wo sie glauben, in der Person ist irgendeine Bruchlinie, da greifen sie zu.
Die Anwerber hätten einen Instinkt für den wunden Punkt, gerade bei jungen Menschen. Seien es Flüchtlinge, Traumatisierte, Gekündigte, frisch Getrennte oder einfach von der Pubertät Gebeutelte.
Wenn sie ein Problem erkennen, greifen sie zu.
Und das nicht nur in den einschlägigen Moscheen.
Also rekrutiert wird in der gleichaltrigen Szene, deswegen kann man überall rekrutiert werden, im Fitnesscenter, in der Schule, im Straßencafé.
Mückes Violence Prevention Network ist mittlerweile von Berlin bis Baden-Württemberg aktiv. Diverse Projekte und Beratungsstellen kümmern sich um Häftlinge und Radikalisierte, auch um verzweifelte Eltern, die mit den Kindern nur noch Kampfdiskussionen führen.
Wenn der Junge zum Vater sagt, du bist für mich kein Moslem, und der Vater antwortet dann bist du für mich auch kein Sohn mehr. Die führen zu nichts. Und das spielen wir mit den Eltern auch durch.
Oft ist es Feuerwehrarbeit. Besteht akute Gefahr? Was wissen die Behörden? Meist melden sich die Eltern. Manchmal bleibt Mücke nur noch ein Ferngespräch nach Syrien.
Kapitel 7.
Terror und die schwarze Null.
Der Staat rüstet nach.
Jetzt ist es also passiert.
2016 kommt der Terror nach Deutschland.
April. Anschlag auf einen Essener Sikh-Tempel.
Juli. In einer Regionalbahn bei Würzburg verletzt ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling 5 Menschen durch Axthiebe und Messerstiche. Ein SEK erschießt ihn. Der IS präsentiert ihn später als Soldaten Allahs.
In einem selbstgedrehten Handy-Abschiedsvideo, in dem er mit einem Messer herumfuchtelt.
6 Tage später zündet ein Asylbewerber eine Splitterbombe auf einem Festival in Ansbach. 15 Personen werden verletzt, der Attentäter stirbt.
Eine einfache Antwort darauf habe auch ich nicht.
Am 19. Dezember 2016 erschießt der Tunesier Anis Amri einen polnischen Lastwagenfahrer und rast mit dem LKW in einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und tötet 11 Menschen. Amri stirbt 4 Tage später bei einem Schusswechsel mit italienischen Polizisten.
Der islamistische Terrorismus und seine Taten fordern uns immer wieder und auf immer neue Weise heraus.
Und das letzte Wort an dich, oh Merkel, du schmutzige Hündin. Wir werden uns rächen für die Beschimpfung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir werden uns rächen für das Blut, das ihr vergossen habt von den Muslimen.
Die politische Aufregung ist beträchtlich. Zeigt der Fall Amri doch, wie schwer es den Behörden fällt, die Terrorszene im Blick zu behalten.
Der Attentäter Anis Amri war den Behörden als Gefährder bekannt.
Er hatte mindestens 14 falsche Identitäten.
Er wurde vom 5. April bis zum 21. September 2016 überwacht und abgehört.
Die Überwachung wurde mangels Hinweisen beendet. Das amtliche Fazit lautete:
Es entstand der Eindruck eines jungen Mannes, der unstet, sprunghaft und äußerst wenig gefestigt erscheint.
Amri beschäftigte seit seiner Einreise im Sommer 2015 23 Sicherheitsbehörden und Institutionen.
Allein im Terrorabwehrzentrum GTAZ kam er 7-mal zur Sprache.
Die vom Bundesjustizministerium in knappen Stichpunkten aufgelisteten Amtshandlungen in Sachen Amri füllen 20 Seiten.
Die Berliner Polizei hatte ihn noch kurz vor der Tat vor einer verdächtigen Moschee auf Video aufgezeichnet.
Doch wurde das Material erst später ausgewertet. Was eine Krux der Überwachung deutlich macht. Um Berge von Daten und Bildern zu sichten, braucht es viel Personal, das in den letzten Jahren im Kampf für den schlanken Staat und die schwarze Null gestrichen wurde. Seit Ende der 90er Jahre, sagt etwa die Gewerkschaft der Polizei, wurden in ihrem Bereich bundesweit an die 16.000 Stellen gestrichen.
Ja, vieles ist noch zu tun.
Weltweit rüsten Staaten gegen den Terror. Mit noch schärferen Gesetzen, noch mehr Überwachung, noch mehr Polizei, Geheimdienst, Militär. In Deutschland präsentieren sich die 3M, Verfassungsschutzchef Maaßen, BKA-Chef Münch und Innenminister de Maizière, gern gemeinsam mit hartem Blick und festem Krawattenknoten. Der Innenhaushalt wächst 2017 erneut um knapp 1,2 Milliarden Euro. Von 2015 bis 2020 soll die Bundespolizei 7.000 Stellen zusätzlich bekommen, das BKA 1.300. Auch der Verfassungsschutz ist im Aufwuchs, wie es auf Amtsdeutsch heißt.
Also wir sind sehr schnell am Ende unserer Möglichkeiten. Das können Sie sich ja gut ausrechnen. So viele Polizisten können wir gar nicht einstellen, um alle zu überwachen.
Auch Herr Schütz vom Bayerischen Verfassungsschutz sucht händeringend nach mehr Leuten. Seine Behörde stellt nur Ex-Polizisten ein. Teamfähig müssen sie sein, sagt er, standhaft, fantasievoll und schnell.
Also ich habe Mitarbeiter, die sind seit 30 Jahren bei der Observation und die sind nach wie vor mit Begeisterung dabei.
Trotz aller Manpower und toller Technik, sagt der Observationsprofi, könnten die Beamten oft nicht sagen, wie gefährlich die Lage ist.
Weil wir können natürlich nicht in die Köpfe der einzelnen Zielpersonen reinschauen.
Wir werden uns, oder besser gesagt, wir müssen uns zukünftig auf die bedeutsamsten Terrorismusverfahren konzentrieren.
Verkündete Anfang 2017 auch Generalbundesanwalt Peter Frank, dessen Behörde bislang bemüht schien, möglichst viele abschreckende Urteile zu erwirken.
Der Generalbundesanwalt kann keine 500 Terrorismusverfahren innerhalb der nächsten 1, 2 oder 3 Jahre sogar durchführen. Das heißt, die sind wahrscheinlich die Ersten, die verstehen, dass über kurz oder lang da auch andere Reaktionen und andere Instrumente verfügbar sein müssen, um mit diesem Problem fertig zu werden.
Terrorforscher Neumann rät, differenzieren.
In den Medien wurden ja diese Leute immer als Monster dargestellt, als sehr ideologisch und als im Prinzip die Staatsfeinde Nummer 1. Aber das traf nicht auf alle zu.
Kapitel 8:
Der Weg aus der Falle.
was die Gesellschaft begreifen muss.
Natürlich nach den Anschlägen 2015-16 müsste man wirklich sehr doof sein, um nicht zu verstehen, dass da etwas im Gange ist. Begriffen und die Wichtigkeit erkannt haben alle. Die Frage ist, was jetzt geschieht.
Mehr Überwachung und Strafverfolgung mag sinnvoll sein, sagt Terrorforscher Neumann. Vor allem aber müsse man die Ursachen begreifen und dort aktiv werden, wo Extremismus gedeiht.
Es geht letztlich darum, dort präsent zu sein, wo es die Extremisten sind und das zu tun, was die Extremisten tun. Aber eben natürlich für einen anderen Zweck.
Vor allem in Ghettos, in denen Extremismus gut gedeiht.
Dort in diesen Ghettos ist ein Vakuum entstanden, wo es viele Leute gab, die nicht geglaubt haben, dass sie in der Gesellschaft erfolgreich sein konnten, aber die natürlich nach wie vor nach Identität gesucht haben, nach Gemeinschaft, nach Orientierung, nach Struktur.
Wenn Allah sagt, tu es, dann können wir nicht sagen, ja, aber ist gemein, die Menschenrechte heutzutage und so weiter und so fort. Dann müssen wir handeln.
Sie gehen sehr intelligent vor. Sie haben die Strategie, sich zum Thema zu machen, und sie haben die Strategie, andere Gesellschaftsformen zu destabilisieren, zu spalten und zu polarisieren. Und da muss man mal heute dazu sagen, bisher ist es in IS in jeder Hinsicht gelungen.
Meint auch Sozialarbeiter Mücke. Seine Schlussfolgerung?
Es bringt uns auch nichts, dass wir die Diskussion haben über Bukas, über doppelte Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Wer all dies diskutiert, muss eins wissen, das ist das, was Extremisten wollen.
Wir sehen in vielen Ländern, dass nach Terroranschlägen immer eine politische Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist dann nach einem Anschlag das Burkini-Verbot, beim nächsten Anschlag ist es etwas anderes. Das alles mag entweder richtig oder falsch sein, aber es ist letztlich kein Konzept.
Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot.
Das ist absolut eine Falle.
Und das sind genau diese Spaltungstendenzen, diese Polarisierungstendenzen, die die extremistische Szene möchte. Und wir fallen drauf rein.
Terror, das ist die Warnung für das Wahljahr 2017, strebt zuallererst nach der Herrschaft über die Gefühle einer Gesellschaft.
Das klingt immer so ein bisschen, als würde man etwas Offensichtliches sagen. Aber viele Leute verstehen nicht, dass das Ziel von Terror nicht zwangsläufig ist, viele Leute umzubringen, sondern das Ziel von Terror ist, zu terrorisieren, Angst einzujagen, Misstrauen zu säen, Gesellschaften zu spalten und sie zu polarisieren. Und damit haben die Terroristen ja in einigen Ländern in Europa bereits Erfolg gehabt.
Zu oft hat sich die Gesellschaft weggestohlen, darauf beharrt, dass die Fremden immer fremd bleiben sollen. Migranten, sagt Neumann, müssten endlich akzeptiert werden, Platz und Perspektive finden.
Der Islamische Staat sagt ja den Leuten, die er rekrutiert, dass sie, so sehr sie sich auch anstrengen, niemals dazugehören werden, dass sie niemals Franzose sein können, dass sie niemals Deutscher sein können.
Ich würde dir sagen, warte erstmal auf dein Führungszeugnis und wenn du die hast, dann zeigst du die und danach kannst du auch dann die Arbeit annehmen oder nicht.
Die Gesellschaft muss aufmerksamer werden, meint auch Hamid. Alle Menschen wertschätzen.
Nur eine Umarmung würde beim Menschen viel auslösen. Würde man diese Wertschätzung spüren?
Allen zuhören. Mindestens so gut wie die Islamisten.
Die nehmen sich sehr viel Zeit und die hören wirklich einen sehr gut zu. Und dann, wenn der Punkt kommt, ja, siehst du, hier, die verbieten uns den Islam, die hassen uns, die wollen uns nicht, die zerstören unsere Länder. Und leider erfolgreich.
Vor 8 Jahren kam er aus dem Knast. Machte eine Ausbildung, unterstützt heute selbst Terrorgefährdete im Gefängnis. Was ihm half? Die Aussicht auf ein lebenswertes Leben. Er ist jetzt 10 Jahre verheiratet. Hamid lächelt seine Frau an.
Von ihr habe ich viel gelernt.
Lauter Sachen, die er zu Hause nie hatte.
Zum Beispiel Hand halten, spazieren gehen, Geschenke kaufen, eine Freude machen. Sowas kannte ich vorher gar nicht.
Terrorwarnung. Über IS-Rückkehrer und die Grenzen der Sicherheit. Ein Feature von Tom Schimek. Es sprachen Sebastian Rudolph, Jens Wawacek, Anna-Maria Kurizova, Katja Danowski und Achim Wuch. Technische Realisation Rudolf Grosser, Susanne Hilge und Nicole Graul. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2017.